Servus.
Prost, die Herren.
Willkommen Prost. Bei den Biertauchern. Prost, die Fahr.
Prost.
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 Ja, willkommen bei den Biertauchern, Folge 153 mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Deine rituelle Frage.
Das ist noch das rituelle Statement. Wir sitzen höchstwahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Frühling beim Garib. Wir werden ab jetzt immer am Montag uns treffen im alten AKH, außer bei Schlechtwetter, wo Sie uns dann wieder beim Garib finden, Zypresse, Westbahnstraße 35 ab. Und meine rituelle Frage ist, was habt ihr erlebt, Burschen?
Ich habe den Frusty Far ausprobiert, neue Ubuntu-Version, LTS, und ich habe meinen Science-Fiction-Film angeschaut und Schluss. Das war's, ja.
Ich habe Ostern gefeiert.
Oh, nicht schlecht, Zelchfleisch.
Genau.
Ich habe nichts gemacht.
Ach, das ist das Schönste.
Okay, ich habe mir die Mamba angeschaut im Kino.
Interessant.
Zwei Bücher sogar ausgelesen. Ich war beim Konrad einkaufen. Und ich habe auch Ubuntu 14.4 installiert und vor allem habe ich es endlich zusammengebracht, also zwei Sachen, die ich lange nicht zusammengebracht habe, nämlich zwischen zwei Ubuntus File auszutauschen mit NFS, nicht mit Samba, und außerdem...
Was gibt es noch NFS, Wahnsinn, cool, ja?
Ja, ich glaube schon. Vielleicht verwechsel ich es.
Nein.
Und ich habe es zusammengebracht, einen Satellitenstick für, also DVB-S, aha, per USB an einen Computer anzuschließen, was ich auch über ein Jahr nicht zusammengebracht habe. Ich bin sehr stolz auf mich.
Also es ist nicht nur das physische Anstecken, sondern...
Ja, ja. Aber es funktioniert jetzt auch.
Er war verkehrt rum. Da kommt jetzt bald der USB-Standard, den man so und so anstecken kann, oder?
Ja, Richtung hoffentlich, oder? Ja, aber der 3er ist es noch nicht, oder?
Nein, der 3er ist es nicht, aber...
Dauertauglich.
Nein, du musst es quer versuchen. Er ist ein Soldat, ein Quadratus.
Er muss rund werden.
Okay.
Da schaut es immer noch, Leute.
Seitlich. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Florian an, der muss gleich bald gehen.
Ja, aber ich habe nichts.
Oder Florian hat es gemeint.
Er hat nichts. Okay, er hat nichts. Dann schwenden wir zu unserem Stargast Johnny, weil der hat vorher, also wir haben jetzt den Biertaucher-Podcast angefangen.
Da ich habe nichts gemacht.
Johnny hat eine super Diskussion gehabt über Dogecoins.
Dogecoins,
sorry.
Die Aussprache ist mir schleierhaft, ich glaube, man spricht Dogecoin, keine Ahnung.
Johnny, kannst du mir erklären, was Dogecoins sind? Ich habe jetzt nur gerade ein lustiges Video mit einem Hund gesehen, weil
nein,
man noch nicht weiß, was das ist.
Nein, ich bin Bitcoin-Experte, kein Doge. Ich verweigere die Aussage. Na, prinzipiell ist Dogecoin, so wie viele andere Coins, ein Klon des Open-Source-Programms Bitcoin, und die haben einfach ein paar Parameter verändert und haben quasi eine, ist ja alles Open-Source, kann ja jeder ändern und sich neu anwerfen und eine neue Coin gründen, starten. Es gibt ja hunderte. Ich meine, Litecoin ist die bekannteste, die zweitgrößte neben Bitcoin. Die haben ja den Algorithmus zum Minen geändert, damit er halt besser, also damit er nicht so leicht, damit nicht ASICs so einen großen Vorteil haben, damals, die haben Script statt SHA-256 verwendet. Und Dogecoin ist so ähnlich wie Litecoin, also die haben Litecoin auch geklont einfach. Aber nur ist es bei weitem nicht die erste, es gibt schon 500 andere, oder so, nein, 500, keine Ahnung, 400, irgend sowas in die Richtung.
Aber wofür ist jetzt Dogecoin speziell gut?
Ja, nichts anderes als alle anderen Coins, also es gibt, ich weiß nicht, Shitcoin, Sexcoin, Buttcoin, Simscoin, ja.
Coin.
Horstcoins, Bierdacher-Coins, alles kannst du machen, ja. Und auf jeden Fall, es gibt ja so viele verschiedene mit verschiedenen Intentionen, die anders das ist als Gets Rich Quick oder keine Ahnung, was der die ersten am Anfang ist, meine leicht, vielleicht wenn es mal was wert, dann kannst du verkaufen und all den möglichen Hintergründen dahinter. Meine, manche versuchen wirklich was technisch da zu, also irgendwas zu ändern, indem zum Beispiel den Money Supply irgendwie anders machen, dass nicht deflationär ist, also Dinge. Es gibt ein paar, die ja wirklich andere Ansätze haben. Aber ich glaube, Dogecoin hat, glaube ich, technisch gar nichts Neues.
Bin mir nicht ganz. Hund.
Ja,
ich meine. Das ist nur ein Litecoin mit anderem Namen.
Ja, ich glaube, ich hoffe, ich tue ihnen nicht unrecht, aber sonst kommen die Dogecoins.
Aber die nehmen sich nicht ernst.
Genau. Ich meine, das Logo ist der Doge, das ist dieses Meme, dieser Internethund. Ich weiß nicht, wie diese Hunderasse heißt. Dieser.
Das ist, glaube ich, sind das nicht die Dogen? Die Dogen ist, glaube ich, eher wie Venedig, aber so. Aber der Doge, ja,
ich glaube.
Wir haben alle schon ein bisschen Bier getrunken.
Ja. Na, auf jeden Fall ist es dieser lustige Hund, den man aus Meme, also es ist ein Meme gewesen. Und diese Internet-Memes halt so. Sind, die brauchen ja nicht wirklich Sinn haben. Sind einfach nur lustig und dumm oder genau, oder nicht dumm. Sinnfrei. Und die haben das einfach halt, nachdem es so viele lustige Altcoins gibt, einfach so machen wir neue, noch eine Altcoin. So verstehe ich das. Keine Ahnung, vielleicht war ein tieferer Sinn dahinter, aber Sie haben es einfach wirklich auf die Spitze getrieben, das Nicht-Ernst-Nehmen.
Einfach eine Gaudi-Währung.
Ja, genau. Die haben das Nicht-Ernst-Nehmen zur... Das Video ist total...
Das hat anscheinend auch einen Wert.
Und das hat auf jeden Fall so eingeschlagen, dass die... Also, solche Coins werden ja irgendwas gehandelt, auf es gibt so es gibt dafür alles mögliche Exchanges. Es gibt so einige Exchanges, da kannst du nur virtuelle Währungen untereinander. Solche gibt es viel mehr, weil nämlich die brauchen keine Lizenzen, solange du nicht mit Dollar und Euro handelst, sondern nur mit diesem Spielgeld, also Bitcoin, Litecoin, sonst was, brauchst du keine staatliche, also viel weniger staatliche.
Ein virtuelles Geld in ein anderes
virtuelles Geld tauschen. Das ist viel leichter, so Exchange aufzuziehen, als eine, wo du wirklich gegen Euros tauscht, also zumindest in den meisten Ländern. Und auf jeden Fall gibt es, wenn solche Coins auftauchen, dann nehmen diese Exchanges solche halt schnell auf. Und interessanterweise hat die halt wirklich irgendwie einen Wert bekommen. Also Leute sind bereit gewesen, da wirklich viel, also verhältnismäßig viel im Vergleich zu anderen Coins. Also man konnte gegen Bitcoin oder Litecoin tauschen. Und es war eine Zeit lang scheinbar, ich weiß nicht, ich habe es nicht selber gemacht, aber sehr rentabel, es wirklich zu machen, also Dogecoin zu meinen. Und es gibt auf Reddit, also das Subreddit Bitcoin hat jetzt mittlerweile, glaube ich, weniger User als das Dogecoin Subreddit. Oder gleich viele, irgend sowas. Oder zumindest weniger aktiv User. Und ja, das ist so ein kleiner Krieg da zwischen den Bitcoin und Dogecoin. Online-Medien.
Ja, man zeigt sehr schön, oder? Nur das Interesse macht den Wert.
Dieser ganzen Internet-User-Dogecoin sind nicht komplett sinnlos. Also wenn ich Litecoin ernst nehme, kann ich genauso gut Dogecoin jetzt ernst nehmen.
Ja, also ich nehme auch Bitcoin ernst, also kann ich schlecht die Ernsthaftigkeit abreden, aber...
Ich meine, das kommt ja darauf zurück, eine Währung ist so viel wert, wie die Leute sie wertschätzen. Also ich könnte auch meine Nasenpopel jetzt versuchen als Währung...
Wenn du es schaffst,
wenn ich das schaffe, wenn ich
genug wenn du so ein cooles Video wie die dann von Dogecoin machen würdest, mit dem To the Moon, was da der Hund auf der Rakete sitzt und
dann braucht das. Also eine gute Währung beginnt mit dem richtigen YouTube-Video.
Ich meine, zum Beispiel, sie haben diese Spaßfaktor so weit getrieben, dass beim Minen bekommt ja der Miner pro Block, also bei Bitcoin ist ja diese lineare, das wird immer weniger, jetzt 50, dann 25 alle zwei Jahre. Bei Dogecoin war es, glaube ich, anfangs so, dass der Miner zufällig viel bekommen hat. Random, ja. Einfach so.
Auch kein schlechtes.
Einfach System. Wir denken uns gar nichts dabei und machen das irgendwie. Und aber das haben sie dann mittlerweile sogar schon fallen gelassen, weil es eben schon so viel, weil es wirklich so Leute so ernst betrieben haben und das irgendwie hat es dann dazu geführt, glaube ich, dass dann so.
Inflation,
oder? Ich weiß nicht genau, dass Leute dann immer so hin und her gehoppt sind beim Meinen zwischen den. Ich weiß nicht genau, wie es war, aber. Auf jeden Fall haben sie es mittlerweile schon diesen Punkt schon geändert und ein paar andere auch, nachdem es ist immer noch viel, viel weniger wert als Litecoin, aber es ist immerhin die drittwertvollste digitale Währung da in diesem
Kryptowährung. Schlecht, also alles gut.
Ich hatte mein Leben lang den Verdacht, dass BWL keine richtige Wissenschaft ist und Leute, die das studieren, nicht ganz ernst zu nehmen sind. Und das bestätigt jetzt alles, was ich immer schon geahnt habe.
Irgendwie ist schon voll interessant, wenn ich... Diese Frage, warum hat Bitcoin einen Wert, warum hat das... Ich meine, die haben das einfach wirklich auf die Spitze getrieben, also das ist absolut nur... Wir machen es einfach nur, weil es uns fad ist. Und schauen und das... Oder keine Ahnung, so diesen Eindruck versuchen sie halt zu wecken. Diese ganze Community nimmt sich einfach nicht ernst, ja. Vom Logo angefangen bis zu allen möglichen... Und trotzdem kommt sowas Ernstzunehmendes raus.
Ja, trotzdem oder deswegen, man weiß es nicht, wie man es einkategorisiert.
Also ich weiß jetzt nicht, was das... Weil das da sind wir vor einer Diskussion gewesen, was ist jetzt zur... Was das jetzt für Bitcoin heißt eigentlich, ist das alles nur Spielzeug und alles.
Bitcoin fehlen einfach lustige Hundevideos, ne?
Naja, sonst wäre es jetzt schon 10.000 Euro wert. Ja,
aber also alle müssen jetzt auch ein Video machen und dann verkaufen.
Solange das nur die Technik- und finanzaffinen Nerds wollen und solange das nicht sexy ist und lustig, dann wird keiner Bitcoin wollen. Er findet das Meme.
Ich kann irgendein Bitcoin-Reicher die Grumpy Cat einkaufen oder so.
Aber nein, ich glaube, zur grundlegenden Diskussion war ja, warum überhaupt... sowas einen Wert hat und wie sinnvoll, aber das muss jeder für sich entscheiden, was ihm das wert ist oder nicht. Aber momentan wird viel spekuliert, das ist ganz richtig. Und viele Leute verlieren Geld oder Leute sehen die Dollarzeichen und geben ihr Geld leichtfertig Leuten, die ihnen noch mehr Geld versprechen. Und mit Bitcoin kann man halt einfach viel leichter davonlaufen als mit einem LKW voll Geld, voll Bargeld. Und jetzt so wie in Zypern, wo ich auch vor kurzem erzählt habe, da ist ja jemand mit einer großartigen Idee, also zumindest eine Idee, die er gut verkauft hat, angetreten und hat eine Bank gegründet, also die Neo & B, glaube ich, oder Neo B, die waren wirklich eine klassische Banklizenz, also die haben Euro-Bankkonten gehabt und man konnte aber auch sich sein Guthaben auch in Bitcoin, glaube ich, auszahlen lassen oder oder in Bitcoin denominieren lassen. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, aber es war jetzt eine klassische Bank mit Filialen, es sind wirklich mit Hochglanzzentrale und viel Spiegel und alles, also viel
Menschen.
Wirklich total großes PR und wirklich internationale Medien dort, also die ganzen Financial Times und so bei der Öffnung. Und keine zwei Monate, eineinhalb Monate nach der Öffnung sind schon Konkurs. Mhm. Weil der CEO, also die Unschuldsvermutung, aber weil er halt angeblich mit der ganzen Kohle über alle Berge ist. Also mit dem Private Key der Bitcoins über alle Berge ist.
Ja, also faszinierend. Das
ist, aber das ist wieder nichts, was mit Bitcoin an sich zu tun hat. Also nicht Fehler von Bitcoin, sondern einfach das, dass Menschen leichtfertig oder leichtgläubig halt viel Geld jemand anders anvertrauen, ohne zu wissen, was der eigentlich damit macht.
Ja, mit wo Geld ist, entstehen einfach andere Interessen und das kann natürlich dann
auch
immer...
Ich bin auch ein guter Mensch, solange es um kleine Summen geht.
Aber dann...
Also Horst, wo hört unsere Freundschaft auf?
Bei einer Million Dogecoins oder
Dogecoins? Ja, aber das ist sehr bald, weil ich glaube, eine Million ist nicht so viel.
Das ist jetzt gar nicht so hoch eigentlich.
Das sind schon Papier. Nein, ich meine, der Dogecoin bei der Community wird auch immer wieder, also sie heben so hervor, dass sie so spendenfreudig sind. Die, ja. Also auf Reddit gibt es diese Tipp-Bots, da kann man sich einfach, indem man einen Kommentar schreibt, gegenseitig so Trinkgelder geben.
Ja.
Und die geben halt so 100 hier, 100 da, 1000 hier Trinkgelder.
Das ist geht ja dann cool, praktisch wie ein Flutter,
ne? Ja, genau. Also das gibt es im Bitcoin-Subreddit auch, also von dort kommt es eigentlich. Dem so einen, also du kannst auf den, ich weiß nicht genau, wie es technisch funktioniert, weil ich selber...
Also wenn dir irgendein Kommentar gefällt, kannst du dem gleich einmal so ein paar Dogecoins geben.
Nice. Genau. Und nachdem wir... Du kannst ja Reddit Gold auch kaufen mit Bitcoin zum Beispiel, dann kannst du auch quasi mal Gold kaufen, wenn du möchtest. Aber halt, ja, das ist eine lustige Geschichte mit dem...
Dogecoins.
Und sonst im Real Life hast du nichts erlebt, was du erzählen kannst?
Oh ja, sind wir jetzt weinbar davon, so viel Bitcoin erzählen. Da mache ich jetzt gleich ein bisschen Werbung, aber vielleicht hörten Sie auch im Bitcoin-Update. Die Firma Mycelium, die ja eine Bitcoin-Wallet für Android herstellt. Also ja,
das ist die von Andreas.
Genau, die sitzen ja in Wien. Was ich ja sehr cool finde, dass so eine tolle, also so eine interessante Firma in Wien sitzt, dass also so nahe, so greifbar. Und die haben jetzt nämlich sich des Problems angenommen, viele Leute, also wie kommt man zu seinem ersten Bitcoin, wenn man interessiert ist.
Yeah.
Weil eben gerade durch so Sachen wie Mt. Gox ist es doch sehr, außerdem wenn man so Börsen wie Mt. Gox oder Bitstamp verwenden möchte, du musst es erst authentifizieren, musst keine Ahnung, deinen Führerschein kopieren und hinschicken und so Sachen.
Okay.
Und dass der und immer so ein ungutes Gefühl. Und die haben jetzt in diese Android-Wallet direkt in die App eingebaut, so ein Local Trading Feature. Das heißt, jemand, der bereits Bitcoin hat, kann einfach ein Angebot einstellen. Also ich kann dort publizieren, ich würde
Bitcoin... Also so wie auf eBay, so ein...
Ja. Das Ganze ist halt lokal, ich sage, ich bin in Wien und ich würde zu dem Preis maximal
0,5 Bitcoin kaufen. Der findet jetzt physikalisch einen
verknüpftes mit
Geodaten. Ja.
Also die Geodaten, cool, ja. Also es wird nicht automatisch irgendwie verknüpft, sondern du musst manuell einfach dazu schreiben, wo diese Aktie gilt.
Ah, okay. Und das tradet dann aber nicht automatisch, du musst den Trade dann schon noch bestätigen, oder?
Also sie bieten nur Plattformen, dass du mit dem etwas kommunizieren kannst und sie haben es technisch super elegant gemacht, du brauchst nämlich nichts registrieren, kann Namen angeben, gar nichts.
Also es geht nur der Kurs von Bitcoin?
Du kannst chatten mit dem Käufer, kannst du dann noch an Handeln, natürlich den Preis noch adaptieren, dass der sagt, okay, na, ich will doch so und so, okay, dann gehe ich runter oder rauf mit dem Preis. Und das Ganze, nachdem du ja bei Bitcoin schon so ein Private-Public-Key-Paar hast, ja, verwenden sie wirklich dieses Key-Paar zum Login. Mhm. Weil nämlich diesen Key musst du ja schon sicher aufbewahren, wenn du den verlierst, verlierst du Geld. Also bei Bitcoin hat man die User schon endlich so weit, dass sie Keys sicher aufbewahren, weil sie haben ein Interesse dran, wenn sie das nicht machen, dann ist das Geld weg. Ja. Und dass man ähnlich auch solche, also nicht denselben Key, aber auch einen Bitcoin-Key, also einfach eine andere Bitcoin-Adresse als Login verwendet. Und das heißt, du hast nirgends einen Namen, du suchst einfach irgendein ein Pseudonym aus und dein Login ist einfach eine Bitcoin-Private-Key, also Private-Public-Key.
Das ist also sehr elegant, das Ganze.
Ja, du kannst total elegant, also ist wie jede andere Public-Private-Key-Verfahren, kannst du damit super schön, ich meine, das hat es bisher einfach nicht durchgesetzt, weil die Handhabung von einem Private-Key für die meisten Leute, das Problem ist, die Leute sind das nicht gewohnt, dass man so sicher aufbewahren muss. Mhm. Bei Bitcoin sind die Benutzer gezwungen, das zu lernen, damit umzugehen oder die Apps so zu bauen. Also eigentlich sind nicht Benutzer. Die Softwareentwickler müssen Apps bauen, die so bequem zu bedienen sind, dass auch der Average Joe seinen Bitcoin-Key sicher aufbewahren kann. Weil wenn er es nicht macht, kann er nicht nachher zur Bank gehen und sagen, ich habe meine Bankomatkarte verloren, ja, aber dann ist das Geld weg. Und eben, wenn man die User und die Entwickler schon so weit hat, dass sie solche Systeme, also Public-Private-Key-Systeme wirklich sicher benutzen können, dann kann man es auch für andere Zwecke einsetzen. Mhm. Und auch die Kommunikation ist Ende-zu-Ende verschlüsselt mit den Keys, die man, also da gibt es ja Verfahren, die man aus zwei Bitcoin, also Private-Public-Key-Sachen, kann man ein gemeinsames Secret ableiten.
Ah, schön.
Das heißt, das kann selbst jemand mitlauscht, kann diesen Secret nicht ableiten und kann...
Also es hat jetzt nicht diese Firma von Andreas den zentralen Server sozusagen, die das dann alles wissen?
Doch, es braucht einen Server, also zumindest sie haben es derzeit, es ist halt viel, viel einfacher, es so zu lösen, der das Ganze austauscht, aber nur der Server weiß gar nichts, außer der hostet nur die öffentliche einsehbare Liste, also die Angebote. Mhm. Die eigene Kommunikation, was dann darüber hinausgeht, ist alles Ende zu Ende verschlüsselt zwischen den Geräten und das funktioniert.
Nein, das klingt echt.
Also Sie bereit, elegant. Stellen die Infrastruktur bereit und holen die geht's nicht.
Hast du schon mal getradet oder mitgemacht?
Aber genau, zum Thema Video, weil wir schon vorher gesagt haben. Also ich habe schon einmal damit getradet und das hat Andreas noch später gesagt, das war der erste Trade weltweit. Aber es war deswegen, weil ich schon vorher aus GitHub ausgecheckt habe und selbst gebaut habe und die ersten 4 Tage waren nur sehr, sehr wenige User weltweit und danach ist es wirklich im Play Store ausgerollt worden. Und aber den ersten produktiven Trade mit Local Trader habe ich in Wien gemacht auf der Mittelstraße. Und auf jeden Fall im Zuge, bis dann halt produktiv live gegangen sind, haben sie ja auch ein sehr, sehr cooles YouTube-Video gemacht, das sehr psychedelisch rüberkommt.
Sagst du mir nur den Namen, den du das dann verwenden kannst, den Namen von dem YouTube-Video?
Ja, das, oder muss ich suchen? Mycelia. So, also Mycelium heißt diese Wallet und Mycelia, also mit einem A hinten.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das genau ist. Mycelia gets her first Bitcoin oder so. Also es geht um eine Figur namens Mycelia, das ist so eine Trickfigur und ja, dieses Video erzählt sehr psychedelisch, wie sie zu ihrem...
Die Firma heißt Cilium? Wirklich Cilium?
Mycelia. Nein, die Firma heißt eigentlich Megion Research GmbH die App ist Mycelium.
Wird hoffentlich in den Shownotes verlinkt.
Ja, also ich kann das Video zeige ich euch beiden noch nachher und ihr werdet es auch verlinken, weil es wirklich total...
Nice.
Okay. Weil da kommen auch so drin vor, der White Rabbit und so.
Alice im Wunderland.
Ja, das sehr, sehr viel. Ja. Nehmen sich auch nicht sehr ernst und haben auch sehr viel Feedback darüber bekommen. Also.
Anschauen.
Jo.
So, starte los erst.
Ich?
Ja, na klar.
Okay. Ja.
Ja.
Gut, also so, ich habe zwei schöne, also meine Ostern habe ich hinter dem Computer verbracht, hinter meinen diversen Ubuntu 14.4 Computern, die jetzt, also wo jetzt mehrere schon abgedatet sind.
Alle ohne Probleme abgedatet?
Ja, bis jetzt habe ich erst 2 oder 3 abgedatet, aber das war problemlos.
Mhm.
Und ich habe früher immer, also wir haben ein größeres Netzwerk, eins im Büro und eins in der Wohnung, die Computer sind alle, hängen physikalisch am selben LAN-Kabel-Netzwerk. Und bis jetzt war zumindest die Windows-Computer haben so einen Windows-Share gehabt, also haben sich gegenseitig die Laufwerke angucken können, weil man halt ab und zu dann File schnell rüber kopieren musste. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil ich jetzt eigentlich gar keine oder nur noch einen Windows-Rechner wirklich im Netz habe und der macht eigentlich nichts mehr. Aber jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich endlich mal 2 Computer, nämlich einen in meiner Wohnung und ein Büro auf demselben Ubuntu-System, das war bisher jetzt auch nicht, das möchte ich eigentlich unkompliziert schnell Files hin und her kopieren, dass ich nicht 3 Stockwerke hochlaufen muss mit dem USB-Stick.
Das ist 3 Stockwerke in der Wohnung.
Also mein Büro ist 3 Stockwerke in der Wohnung.
Ja,
ja. So, okay. Und dann habe ich gedacht, na gut, Samba, richtet man sich halt Samba ein, weil bei Ubuntu 14.4 ist der Samba-Client ja schon drinnen und der kann das ja schon, also brauche ich nur auf einem von den Computern einen Samba-Server eintragen. Und dann habe ich mich durch diese diversen Wikis gewühlt, die alle natürlich nicht auf Ubuntu Version 14.4 waren, sondern auf irgendeine ältere Version. Und ich habe dann auch ganz super irgendwas installiert und dann per Rechtsklick im Nautilus eine Freigabe machen können. Das war dann aber nicht Samba, sondern das war Netshare, was irgendwie ein vereinfachtes Samba ist oder so. Aber das Ende vom Lied war, ich habe es nicht zusammengebracht von einem Ubuntu-Computer zu sehen, was der andere jetzt geshared hat, sein Laufwerk, obwohl der andere behauptet hat, das ist jetzt öffentlich einsehbar oder zumindest im privaten Netzwerk einsehbar.
Kann man nicht einfach rechter Mausklick frei?
Ja, genau das habe ich gemacht, ja, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Wobei ich dazu sagen muss, ich wollte perverserweise, ich wollte nicht, dass jeder da rein kann, sondern nur ein spezieller Computer. Das war dann überhaupt noch der Gipfel der Sonderwünsche. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, warum tue ich eigentlich da auf meinen Windows-Computern auf meinen Linux-Computern eine Windows-Technologie fahren? Ich mache gleich Nägel mit Köpfen, ich verzichte auf das Samba und da gibt es ein Konkurrenzsystem, das allerdings nicht auf Windows funktioniert, sondern nur auf Linux. Und das heißt NFS,
ist, glaube ich, schon
Network
ein
File System. Ganz,
ja, also gibt es schon ganz, ganz
lange. Ja, gibt es schon ganz lange. Da waren so Links in den diversen Wikis, habe ich gedacht, na gut, probierst halt das aus. Ne? Und damit habe ich das dann innerhalb von 3 Minuten zusammengebracht. Und ja,
bin jetzt sehr begeistert. Dass du irgendwie am Server so File-Systeme exportierst, oder?
Nein, also der... ja, ganz genau, so läuft es. Also der Server, der auf dessen Festplatten zugegriffen werden können soll von außen, der muss den Server laufen lassen, das muss man halt einmal einstellen. Und der Arbeitsaufwand ist jetzt, dass der Client, der jetzt zu dem Server hin will, muss jetzt wie einen USB-Stick mounten. Sozusagen das Verzeichnis auf den Computer mounten. Und das ist mir aber eh recht, weil das eh nur einer tun soll. Und da kann man auch genau einstellen, welcher Computer das überhaupt darf.
Okay.
Also ich habe alle meine, was ich wollte, habe ich damit genau gelöst und war sehr, sehr zufrieden.
Ja, du sagst gerade, ob das Ganze wird hier passen, oder?
Also die passt. Das einzige Komplizierte ist, derzeit muss ich wissen, welche IP-Adresse der Server hat. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, wenn der immer eine andere kriegt oder so.
Naja, das kann man ja Namen. Also es ist wieder ein anderes Problem, aber man kann in der eigenen Wohnung, wenn man in einen Router hat, ein bisschen was Intelligentes, kann man mit DNS-Mask also selber eine kleine Namensauflösung machen.
Aber ich kann es nur jedem empfehlen, der an dem Samba-Wiki scheitert oder an diesem Samba-Einrichtung, die angeblich so leicht ist, einfach mal das NFS auszuprobieren. Ist schön erklärt.
Ich habe es irgendwann mal vor Urzeit nämlich auch ausprobiert. Aber ich habe dann das, wenn man dann heterogene Netzwerke hat und viele Windows-Clients, dann
ist es. Ich würde gerade fragen, gibt es für Windows eigentlich? Ich habe es nie gesucht, aber gibt es für Windows NFS-Clients?
Das weiß ich auch nicht. Also keine Ahnung.
Also kann man unter Windows auf NFS-Server zugreifen?
Also ich vermute jetzt einmal, ohne das zu wissen, dass es sicher irgendeine Shareware oder Profiware gibt, die dir das dann irgendwie ermöglicht, aber keine Ahnung.
Wenn man sich für die Samba-Variante noch interessiert, gibt es ja schon die letzten Jahre, das ist gar nicht so lange heraus, es gibt schon Samba 4,
das man installieren
könnte. Das Einzige, was mich immer davon abhält, ist, dass Samba 4 halt auch gleichzeitig ein Domain-Controller ist. Das will man dann eigentlich nicht haben.
Genau, die gehen in die Richtung, halt möglichst kompatibel mit der professionellen Microsoft-Welt zu werden. Also Samba für dich als Home-User zum Freigeben, da reicht der Samba 3 genauso.
Ja, aber das ärgert mich, weil ich hätte schon die coolen Features von Samba 4 bei den Domänen-Controller-Sache bräuchte ich eigentlich nicht. Ich hätte da gerne noch ein... Das forkt's einmal. Forkt's einmal und den Domänen-Controller ausforken.
Forkt's mal Windows.
Aber Krenger, du hast Reaktor ja auch Ubuntu installiert, ne?
Ja, ich habe das gleich jetzt ausprobiert. Ja, so langweilig wie die letzten Updates, aber was du sagst, ist auch eine Qualität. Also es ist stabil, es geht ohne
Fehler durch. Noch dramafreies Update.
Es ist ein dramafreies Update gewesen und konnte jetzt erst beim letzten, habe ich mir so einen eingebildeten Performance-Schub, diesmal ist jetzt wirklich alles gleich.
Also, du hast nichts gemerkt.
Das ist ja genau. Vielleicht für die Hörer kurz zum Sagen, ist neue Ubuntu Version 14.4, Codename Frosty Thaw. Der vertrauenswürdige, ziegenartige oder irgendwas.
Ziegenartige
Ding, ja.
Okay.
Und ist ein Longtime-Version, das heißt 5 Jahre Support.
Ja. Allerdings nur für Ubuntu-Version, für Lubuntu und die ganzen Derivate ist ja nicht so lang.
Genau, okay. Genau. Und charakteristisch für diese Releases ist, dass sie sich dann Mühe geben, möglichst stabile Software rauszugeben. Das heißt, zum Nachteil, es werden jetzt nicht die neueste Software geben sie da rein, sondern sind da eher konservativ, aber schauen, dass das Ganze stabil läuft. Ich habe mir natürlich die Tech-Presse dadurch zugelesen, die war eigentlich durchgehend irgendwie recht positiv, was man auf der positiven Seite auf jeden Fall mal sagen kann, dass sie diese nicht so geliebte, zu Recht nicht so geliebte Amazon-Suche jetzt per Default deaktiviert haben. Es hatte in der vorigen Version das Anführungszeichen, dass man jetzt natürlich...
ich habe die noch deaktivieren müssen.
Also genau, und bei der neuen Version ist sie aber per Default nicht. Wenn du upgradest natürlich und du hattest sie schon aktiv, dann bleibt es. Aber wenn du neu installierst, dann ist sie deaktiviert
per Default. Da haben sie eine schlechte...
vollkommen zu Recht. Und ich habe auch, ich habe gestern habe ich mit einem Freund getroffen, der hat sich... Der hat sich noch die vorige Version installiert, hat sich eh geärgert, weil er ein Update machen müssen und so. Und hat sich irrsinnig aufgeregt, wie durchkommerzialisiert Linux jetzt ist, weil er Amazon gleich vorinstalliert und so. Das ist einfach übergriffig, das war kein guter Move. Und ja, sonst beim Desktop setzen sie auch nicht, das ist Unity 7, das neue Super Next Step Unity, das Mobile Devices, Tablets und alles miteinander vereinen sollen, ist das Unity 8. Das kann man sich als Preview dazu installieren, wenn man es sich anschauen möchte. Da ist dann auch schon der neue Display-Server dabei, der Mir und so. Und bei der jetzigen Version ist eigentlich noch alles beim relativ alten. Sie haben ein bisschen die GNOME-Komponenten, die unter ihrem Unity-Desktop liegen, auf die Version 3.10 gebracht. Das ist jetzt auch die Vorversion, weil 3.12 ist das aktuelle. Und ja, ansonsten, ich habe rein optisch bis auf einen anderen Bildschirmhintergrund jetzt nichts feststellen können. Ist in Ordnung, aber jetzt auch nichts. Ich bin ein bisschen, ich muss mich wieder desktop-technisch irgendwann mal neu ausrichten, glaube ich. Bin schon wieder bereit. Ich war jetzt die letzten Jahre so auf dem Status, ich bin faul und ja, ich öffne immer das Terminal und dann ist es, aber jetzt langsam reizt es mich wieder, eine Distro auszuprobieren, die vielleicht irgendwie einen Plan hat, irgendwie ein neues Konzept reinzubringen. Und es ist für mich leider nicht die GNOME Shell. Die GNOME Shell ist cool und ich liebe sie auf Videos anzuschauen oder so. Mhm. Aber mich selber macht es und ich habe mir versucht, das als Baby-Duck-Syndrom einzureden, aber es ist nicht so. Mir geht einfach eine Taskleiste, wo man schnell zwischen Applikationen wechseln kann, geht mir wahnsinnig ab. Und da hilft es einfach nicht, dieses nach linke Ecke oben wischen und oder Alt-Tab irgendwie sich durchzutaben durch die Applikationen. Das ist einfach, das kann man sicher per Plugin rein, aber irgendwie ist ein bisschen zu overengineert. Aber ja. Was hast du für Erfahrungen mit den Updates auch? Keine?
Ja, also dramafrei.
Ja.
Ich habe festgestellt, das Einzige, was mir aufgefallen ist, es gibt jetzt in diesem Zahnrad, also im Präferenzen-Menü, wo man so alles einstellt, gibt es bei Verhalten einen Menüpunkt, dass man sagen kann, ob man das Menü, die Menüleiste einer Applikation immer ganz oben haben, so Apple-mäßig, oder ob sie jetzt doch wieder in dem aktuellen Fenster sind, wird dann aber erst sichtbar, wenn du mit der Maus auf den oberen Fenster
Stimmt, das wurde auch zeigst. Besprochen. Hast du das ausprobiert?
Ich habe es ausprobiert, ich hab nicht gefunden, dass ich das jetzt einstellen kann.
Weil nämlich mit dem Menü, ich weiß nicht, wie steht es hier eigentlich zu dem Menü, wenn es oben ist, so Apple-Style? Weil nämlich,
wie katscht.
Weil ich habe nämlich... Ich verwende immer.
Wenn du groß geworden bist du das nicht gewohnt.
Ich verwende immer Sloppy Focus. Also, weißt du, wenn du mit der Maus auf ein Fenster fährst, hat es den Fokus.
Ah, ja.
Ich muss nicht klicken.
Das habe ich
dann narrisch, wenn man das mit dem Gerät vertraut ist. Das kann man sogar unter Windows einrichten. Unter die Eingabehilfen.
Aha,
das für keine Leute, die nicht klicken können, ich weiß nicht warum, oder?
Ja,
ist einfach. Also, ich verwende das, wie gesagt, sogar unter Windows in meinem Arbeitsrechner. Und da ist das Konzept natürlich furchtbar. Weißt du, wenn du auf dem Weg zum Menü nach oben über ein anderes Fenster fährst, bis du oben bist, hast du bereits das Menü des anderen Fensters.
Okay. Oh, dann kommst du nicht mehr zu deinem Menü.
Das ist natürlich ist das so, dass du dann den anderen Fenstern auf dem Weg nach oben ausweichst. Ja. Und das, schließlich bin ich bei Ubuntu wieder auf
dem Abfindungsproblem.
Es gibt ja noch dieses, dass man den Fokus erst nach einem Delay, also das erst nach der halben Sekunde, schnell drüber fahren, schnell drüber sprinten. Und ich seit 10 Jahren verwende ich Sloppy Focus und bin so gewohnt, dass ich glaube, es heißt anders bei Ubuntu in der GUI, aber also dieses Fokus ohne Klick, also, weil es einfach, wenn du es gewohnt bist, ist es super toll und praktisch. Und ich habe es immer ohne Verzögerung, weil ich einfach vor allem den Cursor rüber, ich weiß, das passiert immer wieder, man stößt die Maus an und tippt im falschen Fenster, also weil der Cursor, weil die Maus ins andere Fenster gefahren ist. Aber ich weiß nicht, wenn man es gewohnt ist, das war für mich damals
und das immer noch. Da ist natürlich dieses Konzept an die Hölle,
ja.
Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, wahrscheinlich eh so dieser Apple, die Applikationen schauen halt aufgeräumter aus, das kann man schon sagen, wenn das Menü oben ist, sind die einzelnen Fenster. Das
Space, was ja gerade bei den kleinen Vertikalauflösungen von diesen ganzen Tablets und Laptops
im Netz aufkam. Also eigentlich habe ich nichts gegen dieses Programm. Ja, aber es ist auch eigentlich egal.
Ja. Was wirklich genial ist Suchen im Menü. Gibt es das woanders eigentlich? Ich meine, ich habe keine Apple-Erfahrung und so. Oder?
Also das weiß ich auch nicht, was
anders gibt, aber das finde ich auch noch genial. Ja. Also das, vor allem bei so Programmen, wo es wirklich viele Menüs hast, oder GIMP zum Beispiel.
Ich habe lange Zeit das Audacity als Beispiel gebracht, dass die Funktion nicht weiß, dann kannst du das sofort suchen. Das ist echt genial. Mehr voll. Also meine Sache, also das wäre so schön, wenn sie mehr so ein bisschen Tastaturkarate und Terminal-Features mit der GUI verschränken und vereinen. Ja. Diese Synthese, da könnte so viel Eleganz drinnen stehen und die wahre Power noch mehr ausgespielt werden. Aber naja, selber brauchen, nicht so aufregen wahrscheinlich.
Es ist schön, dass es so große User-Basis hat, dadurch findest du zu jedem Problem irgendwo Support. Aber eben bei so einer großen Userbasis muss man halt darauf achten, dass es wirklich auch den Durchschnitts-User gut anspricht und nicht so auf, ich meine, so dass der Kung-Fu, Terminal Kung-Fu, das ist
ja, das für die ist meisten Leute nicht das.
Ja, genau, das wünschen sich nicht viele Leute. Und das,
ja, schauen wir mal, was sie mit dem neuen Unity zusammenbringen. Das wird jetzt eh mal das nächste Spannende. Vorher ist Ubuntu jetzt, kann man verwenden, aber ja,
ist genau. Spannend. Ubuntu fällt mir gerade ein, ich kann noch berichten, ich habe letztens einen Support geleistet, da hat sich jemand ein Ubuntu installiert, das erste Mal, und war super zufrieden und funktioniert, und dann plötzlich, er kann sich nicht mehr einloggen. Mhm. Und zwar, man loggt, ich habe es gesehen, so den Light-DM, den Login-Screen, Passwort eingeben, Bildschirm mit schwarz, Bildschirm und sofort ist wieder Login-Screen da. Keine Fehlermeldung, ich glaube, der X-Server stirbt irgendwie. Angeblich, nachdem sie herum experimentiert haben, am zweiten Monitor, also die Auflösung zu ändern. Und ich habe dann den X-Server-Log und so weiter rumgesucht, also das X-Server stirbt nicht und keine Ahnung, und ewig gesucht und auch wenn eben keine Hinweise gefunden habe, was passiert. Also nichts, kein X, also kein. Es ist interessant, was ich mir auch, dass das X-Session-Error-Log-File ist auch nichts drin gestanden, bis ich gecheckt habe, dass im Home-Verzeichnis vom User einzelne Files Eigentümer root hatten und nicht den User. Und das, X-Authority, also .X-Authority-File.
Etwas, was der X-Server braucht zur Konfiguration, sowas, oder das?
Und das eben auch das X-Session-Error-Log-File war auch vom Root geowned, deswegen konnte der seine Errors nicht reinschreiben. Und keine Ahnung, wie es passiert ist, war auch nicht mehr zu rekonstruieren, nein, ich wollte nur die Aufzug ändern, aber echt, das war eins der Probleme, wo ich, wenn du so als Ubuntu, also auf Windows kommen, Ubuntu installierst und halt irgendwo ein Tutorial irgendwas nachgemacht hast, keine Ahnung, wie es zu dem kam.
Das kann schon sein, wenn er die Auflösung ändert, dass vielleicht die entsprechende Config-GUI dann schon Adminrechte dann irgendwie und sich da irgendwas
weiß, was ich davon. Oder irgendwo ein Kommando mit sudo ins Terminal kopiert, das in dann Tutorial wahrscheinlich, aber vermute ich halt, aber das. Ja. Aber ein Problem ist, wo selbst ich das den noch zwei Stunden denke, puh, keine Ahnung. Weil nämlich dann habe. Und interessanterweise, ich habe dann erst sehr spät bin ich draufgekommen, auszuprobieren, ob der Gastzugang funktioniert. Der hat nämlich funktioniert und auch mit einem neuen User anlegen, ob der funktioniert oder auch funktioniert. Und dann war es ziemlich schnell klar, okay, es muss ein User-Verzeichnis sein. Und dann was startet. Ich meine, früher, eben als der bei Ubuntu bin ich ja so faul geworden, ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Dass der jetzt funktioniert einfach. Früher habe ich mich viel mehr selber beschäftigt. Früher ein Dual-View einrichten, also da habe ich meine X-Server-Config-Files aus Hand geschrieben. Ja. Und den letzten Schliff mit da gegeben. Genau. Ja. Jetzt bin ich faul, dass der und es funktioniert einfach so. Da. Ich meine, ich verwende es oft oft Mondo hin und her stecken zwischen meinen beiden Rechnern. Das heißt, ich habe dann in Ubuntu-Anzeige-Sachen zweiten Mondo ausschalten. Dann ist es alles so bequem geworden, dass ich aber nicht mehr weiß, was darunter jetzt genau passiert. Und genauso bei der Session. Welche Programme werden jetzt gestartet nach dem Login? Ich habe gerade vielleicht in der Programmschuld. Ja. Weiß ich noch, wie das, welche Mechanismen da bei den Unity drinstecken, was jetzt ein Autostart. Da weiß ich, unter Windows gibt es ein Autostart-Verzeichnis und da weiß ich, gibt es ein paar Register Keys und unter Ubuntu weiß ich es noch weniger.
Ja.
Das ist jetzt schon wirklich. Da wurde mir bewusst, dass ich bin total eingelullt und ich meine.
Also ich kann nur sagen, super Update, dramafrei, wie man sich's wünscht.
Aber ich verstehe deinen Wunsch, mich wieder ein bisschen mehr schmutzig zu machen.
Ja,
und ein bisschen
mehr. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht.
Es muss ja kein Gentoo sein.
Arch, ja, Arch vielleicht eh, weil es ja gerade so irgendwie modern ist. Da könnte sich jeder Florian guten Input liefern. Und eine Distro, die mir auch aufgefallen ist, ist, glaube ich, vom unten Subsystem, was drunter läuft, nicht so interessant. Ist halt eine weitere Debian-basierte Distro, die nennt sich Elementary. Und Elementary hat eigentlich begonnen als Modding oder als Theme-Projekt für Evolution, also für das jetzt ein Mail-Client, und wollte so GNOME-Applikationen noch einfacher machen. Wobei GNOME eh schon einen Ruf hat, eigentlich alles sehr simpel zu designen. Und das ist eine eigene Distro jetzt, und das kann man sich mal ausprobieren. Da finde ich es halt immer schön, die haben irgendwie eine Idee, wie das GUI funktionieren könnte und nicht jetzt nur reine Themes zusammenstoppeln, sondern spielen dann auch wirklich mit den Elementen, die man anklicken kann, was aufscheint und was nicht und wo. Ja. Das könnte ich mir mal anschauen, aber schauen wir mal. Meine Netbooks muss man ja auch ein bisschen Acht geben.
Ich kann noch was Technisches erzählen.
Ja.
Also ich habe es jetzt endlich zusammengebracht, Satellit vom Kabel über so einen USB-Satellit-Adapter in einen Ubuntu-Computer hineinzuführen, das Satellitensignal, und das dann mit Caffeine kann ich jetzt Satellitenfernsehen gucken auf diesem Computer.
So richtig mit allem Pipapo, mit hin und her seppen zwischen den Kanälen und
ja.
So. Cool. Super.
Und das konnte ich zwar derzeit auf einem Computer, aber der hatte noch eine PCI-Karte. Mhm. Und jetzt hatte ich so einen anderen Computer, der gar keine PCI-Slots mehr gehabt hat. Und ja, ewig herumgetan. Das war dann auch lange zu faul, weil ich schon so frustriert war, weil es früher nie funktioniert hat. Und habe sehr lange im Hersteller, also da im Herstellerforum, Sundtech heißt die Firma, die verkaufte. Und da gab es eine Forumseite und da stand, ja, Sie brauchen nur dieses Skript runterladen und starten. Das startet den Server und dann funktioniert das schon mit Caffeine. Das hat dann nicht funktioniert, bis ich dann nach ganz viel Herumsuchen draufgekommen bin. Das Caffeine muss da selber aus einer anderen Quelle downloaden, damit es funktioniert. Also es funktioniert nicht das Standard-Caffeine, okay, okay, was du drauf hast, sondern ein anderes.
Caffeine, das ist
klingt Caffeine ist KDE, oder? Von KDE, der Media-Anguck-Software, mhm, mit dem du okay Fernsehen und CDs gucken.
Und das funktioniert in normaler Qualität, ist USB, wie geht das alles mit diesem HD, ich weiß, ich kenne mich ja nicht aus.
Das ist so ein USB-Stick, der hinten, wo du das Antennenkabel ansteckst, mhm, und der USB-Stick hat noch einmal eine kleine Stromversorgung, okay, die Stromversorgung, wobei er die angeblich nicht braucht, wenn du USB 3 hast oder so, aber ich habe es halt sicherheitshalber reingetan. Mhm. Und ja, ja, das Einzige, was ich jetzt nicht zusammengebracht habe, ist, ich habe auch noch XBMC installiert, dieses schöne
Xbox Media Center.
Wo du so ganz toll fernsehen kannst. Und ich habe es noch nicht zusammengebracht, dass der jetzt auch das Satellitensignal abgreift, das weil der wollte dafür irgendeinen Server eingerichtet haben. Das war mir jetzt einfach zu viel Arbeit. Ich weiß, es muss technisch gehen, weil der Caffeine das darstellen kann, müsste der das auch können. Aber ich war jetzt so glücklich, das Fernsehen halt mit Caffeine und du meine Festplattenvideos gucken mit dem XBMC. Voll super.
Mhm. Das wäre für einen Raspberry wäre es ja toll, so USB-Stick, oder?
Ja, er müsste eigentlich funktionieren am Raspberry, weil er seine eigene Stromversorgung hat und der Raspberry, du musst halt noch eine Tastatur an Raspberry anschließen.
Nein, man, wenn du so ein XBMC, also in so Mediendistro schon hast, dann so am Raspberry, das vielleicht irgendwie anders schon fernbedienst. Weil, also gibt es einige, die diese OpenElect, die kannst du mit der Fernsehfernbedienung oder mit Fernbedienung, über das HDMI-Kabel die Signale übersenden, die der Fernseher empfängt, also dass du mit der Fernsehfernbedienung quasi den Raspberry mitbedienst. Und wenn sowas, dann wäre es toll, wenn man Satellitenfernseher hat zu Hause. Ich meine, ich habe
in der kleinen Box,
schön. Eben in der Wohnung ja nur.
Kommt drauf an, was sie liefert.
Ja, du bist dann proprietäre Box, die man. Also, wenn man vor Jahren jemand erzählt hätte, es gibt Setup-Boxen fürs Fernsehen, wo man nicht mal die Reihenfolge der Sender ändern kann, und man dachte, wer nimmt sich sowas freiwillig? Ja.
Ich habe auch noch zu Hause stehen die Boxy-Box, die eine Zeit lang so hip war, von einer kleinen Firma her produziert und so. Hat wunderbar funktioniert nach irgendeinem Update, wollte dann nicht mehr, weil wir haben keinen HDMI-Monitor, sondern einen DVI-Monitor und haben das HDMI-Anschluss über einen Adapter reingeschossen. Das wollte er. Irgendwann hat er dann beschlossen, lieber nicht, ich mach mal schwarz.
Was mir jetzt nur aufgefallen ist, beim XBMC einrichten habe ich natürlich alle Add-ons, die es gibt für Video, also da kannst du YouTube abgreifen und die CDF-Mediathek und so, alles, das du halt in deiner Oberfläche hast, bin ich erst draufgekommen, um wie viel besser Internet-Fernsehgucken ist als normale Satellitengucken, weil wenn du diese Satelliten einrichtest, also da hast du auch so einen Scan, der tut da dann halt tausende Satellitensender auflisten und die meisten davon sind verschlüsselt.
Genau.
Und da gibt es natürlich auch jetzt für viele Themen, also hauptsächlich Sex und Wirtschaft, das sind eigentlich die großen Themen, Sex und Börsenkurse und halt Kinderkanal oder was du halt hast an Zielgruppen, gibt es schon eigene Satellitenkanäle und das natürlich auch in mehrere Sprachen. Aber trotzdem kannst du mit dem ja nur das gucken, was der Programmchef von dem Sender bestimmt hat, dass um die Zeit läuft. Mhm. Und mit jedem einfachen XBMC-Plugin sagst du ORF, Mediathek oder keine Ahnung, irgendeinen anderen öffentlich übers Internet abgreifbarer Sender und da hast dann gleich so ein Menü, welche Sendung würden sie jetzt gern schauen. Also du hast viel, viel mehr Komfort. Also es ist, ich denke, wie konnte das jemals Stand der Dinge Technik sein, dass man sich Satellitenfernsehen hat?
Na, immer mehr Fernsehsender bieten ja sowas an, so wie eben die ZDF-Mediathek oder die DVD beim ORF. Und wenn man eben.
Das sind dann aber so Smart-Fernseher.
Im Internet. Ja. Oder eben, wie ich schon angesprochen habe, diese UPC, da hast du diese proprietäre Box von UPC selbst. Genau, also da kannst du ja nichts ändern.
Aber im Prinzip schaust du es dann übers Internet.
Ja, genau. Ich meine, das Fernsehen kommt, glaube ich, auch irgendwie digital. Ich weiß nicht, ob es über einen IP-Kanal kommt oder irgendwie anders digital über dieses Kabel. Aber eben bei den Sendern, die schon im Internet dieses zweite Gebot, Angebot haben,
ja,
ist es bei dieser UPC-Box so, dass du wirklich dann so dann drücken sie die rote Taste und dann bekommst du ins eingeblendet, zum Beispiel die OF, TV-Tek im OF eingeblendet.
Ja.
Und kannst dann wirklich im Fernseher halt gleich auswählen. Und wenn man bei ATV oder ZDF oder bei wie heißt der, dann.
Servus-TV.
Nein, nicht. Irgend so ein cooler Doku-Sender. Ich meine, ich schaue sie nicht, nein, kein österreichischer, aber ich schaue schon selten Fernsehen, das ist Sender nicht ein, aber da, also Doku-Kanal, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der war wirklich, oder National Geographic, keine Ahnung, der war wirklich nämlich, weil nämlich da, das ist Cabaret Channel, glaube ich, ich weiß nicht, ob der generell frei ist oder nur UPC, aber jedenfalls, sie war da echt erstaunt und das habe ich wirklich cool gefunden, was wirklich total viele coole Sachen auf Abruf und das ist nämlich, wie gesagt, ich schaue so wenig fern und da macht mir so viel mehr Spaß. Ich setze mich hin, klicke mich durch, hey cool, und schauen wir es jetzt an, weil jetzt habe ich Zeit.
Also mir ist auch auffallen, dass du übers Internet dann zum Teil von denselben Kanälen, also Discovery oder so, übers Internet kriegst die Sachen, wenn auch nicht alle, und über Satellit gar nicht, also nur wenn du irgendeine Decoder-Karte kaufst. Die 100
Ja, es ist auf jeden Fall interessant, glaube ich, in nächster Zeit. Der Run auf die Fernseher hat begonnen. Da haben wir den Google Chromecast, diesen kleinen Stick, den man ansteckt. Dann gibt es den Apple TV und die Fernseher bauen sowieso eine eigene Software. UPC kocht eine eigene Suppe. Und es wird auch immer, es ist halt auch immer zwei Kräfte, die wirken. Weil einerseits hat man die TV-Sender, die wollen, so, wir sind der Sender, wir haben ein eigenes Profil, wir haben eine eigene Mediathek. Das normale, aber oder auch schon jetzt mittlerweile ein bisschen eingelernte Internetverhalten ist aber eher das Aggregieren. Das heißt, ich habe eine Applikation vielleicht und würde gerne verschiedene Inhalte aus verschiedenen Quellen mir zusammenzustellen zu meinem persönlichen
Stream,
Super, genau. Endloser Spaß. Und ja, da wird es auf jeden Fall spannend, was sich da noch alles herausentwickelt. Also die XBMC oder so, muss ich schon sagen, ist eh wirklich schon Hut ab, was das alles kann. Und ich habe das auch gemerkt. Ich
muss auch sagen, hat sich auch sehr weiterentwickelt. Wenn du das nur alle paar Monate installierst, merkst du wirklich, wie viel sich jetzt schon da getan hat.
Die kurze Zeit, wie ich die Boxybox gehabt habe, allein schon, dass so Metadaten zu Mediendateien dann runtergeholt werden und dir angezeigt und visualisiert wie in einer Bibliothek.
Ja.
Allein das macht dann einen Riesenunterschied aus.
Ja. Habe ich jetzt auch gemerkt, also der grast ja die Festplatte ab nach Videos und MP3s, was du drauf hast und holt sich automatisch die Titel und so.
Total.
Und allein dieselben Sachen, die du eh weißt, dass du auf der Festplatte hast, damit anschauen, weil die halt so schön präsentiert werden, macht schon mehr Spaß. Also ich kann auch XBMC jetzt für jemanden empfehlen, der jetzt nicht groß vorhat, irgendwie zu Fernsehen, sondern rein als Internetmedienabspieler oder auf eigener Festplatte. Sind
visuelle, diese Sammlungen und
visuell gemacht,
genau wichtig.
Und andere Sache war, dass du jetzt auch sehr viele Plugins hast, ich habe noch nicht alle ausgetestet, zum Beispiel für Khan Akademie oder für TED Talks und so. Und das ist jetzt schön, wenn du, wie soll ich sagen, wenn du nicht sehr aktiv am PC sitzt und ja, jetzt schaue ich mir einen TED-Talk an, weil ich bin am PC und sollte eigentlich was arbeiten, sondern wenn du so im Wohnzimmer halbschlaf müde sein Modus bist und da setzt dich normal, glaube ich, nicht hin und suchst jetzt auf der TED-Homepage nach irgendeinem schönen Talk, aber eben durch so ein schönes Plugin, dass das sozusagen genauso hübsch aufbereitet wie deine Lieblingszeichentrickserie, die du sonst reinknallen würdest, macht das mehr Spaß und ist sozusagen, also bringt auch einen Mehrwert gegenüber normal mit dem Browser arbeiten. Das hätte ich mir gar nicht gedacht, aber halt jetzt halt gemerkt, dass.
Du willst mir sagen, ein TED-Talk bildet mich mehr als eine Folge South Park?
Stimmt, apropos, auch eine gute App gewesen auf der Boxybox. Ja, mit der Boxybox habe ich begonnen, South Park zu
spielen. Ja,
also, aber es stimmt, genau das macht es früh aus. Und eben, das ist das Coole bei XBMC, du aggregierst so viele Dinge rein, weil du einfach für alles ein Plugin hast und du klickst einfach durch. Jetzt hast du eine ZDF-Mediathek oder dort rein und alles in einer Oberfläche, in einer Fernbedienung.
XBMC-Empfehlung der Redaktion sozusagen.
Genau. Und wenn man dann XBMC aufgesetzt hat und erfolgreich benutzt, dann kann man sich Filme anschauen, wie zum Beispiel Forbidden Planet.
Forbidden Planet, der Science-Fiction-Film der Woche, oder?
Science-Fiction-Film der Woche, weil du das letzte Mal schon gemeint hast, wo ich wieder einen alten angeschaut habe. Und da ist mir der war dann zwar eingefallen, aber ich wollte dann nicht drüber reden, weil ich eben anderen hatte.
Und das ist wieder 70er Jahre,
oder? Nein, diesmal gehen wir weiter zurück in das Jahr 1957.
Oho.
Der Film heißt Schwarz-Weiß. Auf Deutsch. Er war in Farbe, aber ich kann nicht, ich glaube vielleicht Technicolor oder
Das
könnte auch eingefärbt sein, da bin ich mir nicht sicher. Auf Deutsch heißt der Film Alarm im Weltraum und ist mit keinem Unbekannten in der Hauptrolle, nämlich mit dem Leslie Nielsen.
den kennt man als den Hauptdarsteller von der nackten Kanone.
Ah, okay, ja, ja.
Lustige, weißhaarige Mann, der in den 60ern und 70ern sehr viele ernste Politthriller und Actionfilme gemacht hat. Und damals hat er einen Weltraumkapitän, also Raumschiffkapitän gespielt.
Genau. Auch schon weißhaarig, oder?
Nein, da hat er noch, aber man kannte ihn sich damals, also ich meine, mir blendet es schon, ich habe ihn so oft
weißhaarig gesehen. Aber es kommt da noch nicht raus, dass er später mal Comicfilme macht. Also er hat die Rolle ernst
Das ist ein ernster Film und genau, also ein ernst. Es ist ein Actionfilm, sagen wir so. Ja. Und die Handlung ist schnell erzählt, ist irgendwie so ein Raumschiff, Notsignal, fahren hin und hören dann den, eine Stimme von jemandem, der schon länger verschollen ist oder so, blablabla, ist er auf jeden Fall ein Wissenschaftler. Und der Wissenschaftler sagt, nein, kein Notfall hier, bitte landen Sie nicht, fliegen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wir landen natürlich trotzdem und dann kommen sie drauf, da wohnt eben ein alter Wissenschaftler, einer letzten Überlebender einer Kolonie und mit seiner Tochter dort in einem Hightech-Haus, wo alle Sachen mit einem sehr schönen Roboter, also der Roboter ist wirklich sehenswert, den haben sie schön zusammengepflückt. Und das Setting, das kennt man ja ein bisschen. Hat einer von euch gesehen das Schwarze Loch? Science-Fiction-Film mit Maximilian Schell?
Nein.
Ah, okay, dann ist es schwer zu erklären. Aber es ist das Setting, eine Gruppe kommt hin und trifft einen sehr kultivierten älteren Mann, der Wissenschaftler ist. Und man weiß, es ist irgendwas im Busch, der sagt nicht ganz die Wahrheit, aber er ist immer so überfreundlich und bietet ihnen alles und so. Und da gibt es halt auch dort auf diesem Planeten ein Geheimnis. Und auf das, genau, ein dunkles Geheimnis, ein sehr dunkles Geheimnis. Und natürlich der Kapitän und die Tochter und so, 57, beginnende 60er. Jahre und sehr schöne Settings. Man sieht zwar nicht viel außer halt diesen wüstigen Planeten und halt das Haus. Technikdarstellung ist super und ist ein kurzweiliger Film, kann man sich anschauen. Also ist durchaus eine Empfehlung, besonders weil Leslie Nielsen eine Hauptrolle spielt. Also das ist ein besonderes Plus, kann man sagen.
Ja,
also es ist durchaus, also wenn man das, kann man durchaus so in seine Klassiker einreihen. Ich habe ja den Film bei den Nerd Talk vom Podcast herausgenommen, von dem ich in letzter Zeit sehr profitiere, weil der eine hat begonnen in Berlin Film zu studieren oder Filmwissenschaften, vergleichende Filmwissenschaften, ich weiß nicht,
wie das Studium.
Er schaut sich pro Tag, also pro Woche 4-5 Filme an und meistens halt ziemlich abgespacedes Zeug, auch sehr viel auch aus der Stummfilmzeit jetzt noch.
Also du kriegst Anfang jetzt und so. Bessere Empfehlungen.
Und da, ja, also besser, also auf jeden Fall anspruchsvoll zu schauen, größtenteils, und ja, das war eine kleine Science-Fiction-Perle, die man sich anschauen kann. Ja. Muss man sich nicht anschauen, aber durchaus kann man dann drüber parlieren, wenn man es getan hat.
Cool. Dann greife ich das Thema, muss man sich nicht anschauen,
auf. Geht's weiter.
Ja, also ich war im Kino und zwar habe ich mir die Mamba angeschaut, mit dem österreichischen Kabarettisten. Genau, danke fürs Aussprechen. Ich hätte es jetzt nicht zusammengebracht. Und eigentlich habe ich es mal wegen ihm angeschaut. Ich habe auch den Vorgängerfilm von ihm angeschaut. Da ging es um eine Schafhirten-Story in der DDR.
Aber nicht das mit Salami Aleikum.
Ja, das war das.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Ja, und ja, haben wir gedacht, ja, kann nicht viel schief gehen und so. Komödie, ja, man weiß, was man kriegt. Und ja, irgendwie seltsamer. Also, was mir imponiert hat, ist, dass jetzt sozusagen ein Team aus Wien, also man merkt, das ist größtenteils in Wien gedreht, da jetzt sozusagen einen Film macht, der eigentlich, wenn auch für den deutschen Markt gemacht, so tun will, als ist er James Bond-mäßig oder ist er teuer und hat tolle Szenen drinnen, Explosionen, Kampfszenen, tolle Hauptdarstellerinnen und so. Also sozusagen der mit einem kleinen Budget so tut, als hat er ein großes Budget. Das war ich nicht gewohnt, dass er so, boah, die kleinen Österreicher bringen das zusammen. Boah, super, ja. Und was man jetzt natürlich schon merkt, ist, also sie haben nicht das große Budget, also die Kampfszenen sind alle so irgendwie, also ja, der Hauptdarsteller hat eine Doppelrolle, er ist einerseits halt so ein leicht vertrottelter persischstämmiger Wiener, der halt als Soundingenieur arbeitet, um den Knabbergeräusch von Keksen zu designen, ja. Sehr, sehr absurd und extrem vertrottelt, und gleichzeitig ist er der Doppelgänger von einem ganz bösen Agenten, der dauernd Sachen in die Luft springt und Leute umbringt. Der ist halt die Mamba, und gibt es halt so eine Verwechslungskomödie. Und diesen leicht vertrottelten, sehr orientalischen, seltsamen Typen hat man natürlich super abgenommen, das war eine Paraderolle. Und für mich hat das jetzt dann nicht so passt, wenn er jetzt dann mit derselben Figur und plötzlich halt nur mit, weil einem schwarzen Quant ist jetzt der mega coole
Spielerbart hatte nicht
Agenda. Also es war nicht so ganz glaubwürdig. Also er schaut dann immer cool und geht in einen Raum mit irgendwelchen drei Soldaten oder drei Terroristen und nachher siehst du nur kurz so Handgemenge, so alle verwackelt und alle anderen liegen am Boden und sind tot. Also du hast dann nicht genau gesehen, was war da jetzt los. Man weiß nur, er ist super cool und super actionhaft. Aber andererseits musst du ja auch nicht sehen. Ich meine, es spielt sich eh im Kopf an und es ist ja ein Film, der jetzt ihn in der Hauptrolle hat, hat jetzt nicht den Anspruch, dass du da in Zeitlupe da irgendwelche Faustkämpfe durchchoreografiert sehen willst, wie das, dass du das jetzt von einem Hollywood-Film erwartest. Das geht. Das ist im Endeffekt ein Belustigungsfilm. Also ein
er spielt ja auch Film. Der Stromberg mit, oder?
Ja, sehr, sehr gut übrigens. Er spielt dann mit deutschem Dialekt, also einen deutschen CIA-Boss sozusagen. Okay. Also auch seine sehr paradige Rolle für ihn.
Aber einen guten Agenten eigentlich, gell?
Oder? Ja, also am Anfang ist er ziemlich das Arschloch der Welt sozusagen, aber die Story macht dann so einen leichten Drall, aber er leidet sehr unter seinen unfähigen Subagenten und man nimmt ihm so ab, dass er von Idioten umgeben ist und so der einzig klar denkende am Saftladen. Also das, man fühlt richtig so mit, wie schlimm das sein muss, wenn du als einziger ein Hirn hast und das eine super Szene ist, wo in Wien, in Schönbrunn natürlich, verfolgen es da jeden die Mamba und ja, und dann erhitzt seine Agenten herum.
Lokalkolorit.
Genau, ja, super Schönbrunn-Werbung drinnen, Länge mal Breite und die Agenten sind dann alle in Clown-Kostümen oder sind Zoowärter-Kostüme. Auf jeden Fall schauen sie dann ansprechend vertrottelt aus und kriegen natürlich auch nichts zusammen und so. Er als Einziger hat den Durchblick. Ja, es ist so mittendrin halt so eine Verfolgungsjagd. Ja. Und ansonsten es sind durchaus so Explosionsszenen drin, große Explosionen. Ja,
bumm. Schaut gut aus.
Ja, also ich habe richtig gestaunt, was heute alles möglich ist. Also es war ich gefühlsmäßig nicht gewohnt, dass ein österreichischer Film, dass du deine Ölanlage siehst, in die Luft fliegt und so. Ja, ja, und geht jetzt halt alles. Ne? Mhm. Sonst spielt ein arabischer Terrorist mit wirklich imponierend großer Hackennase. Also den hätte ich gern öfter gesehen oder in größeren Rollen, aber war leider nur eine Nebenrolle. Also, da dachte ich, ist die Nase echt? So richtig so am Zinken. Und ja, und ansonsten Story ganz lieb. Es sind mehrere Hauptdarstellerinnen. Monika Gruber, Kabarettistin aus Bayern, hat auch eine Nebenrolle. Also hat durchaus was zum Schauen und vor allem zum Hören. Es lebt viel vom Sprachwitz. Mhm. Und ja, man sollte jetzt nicht sagen, boah, ich schaue mir jetzt einen Agentenfilm an, sonst wird man halt doch irgendwo enttäuscht, weil.
Kann ich mir vorstellen.
Das ist eine Komödie und das muss der.
Sie ist auch mit ich glaube, ich wird aber auch klar, wenn man auf das Plakat schaut, dann ist
sollte,
das
sollte ein klar sein, allein schon vom Hauptdarsteller.
Hier war Rani drauf und oben noch der Stromberg, den
Feuerball dann weißt du, das sind jetzt nicht die Spitzeneffekte.
Ich warte mit James Bond.
Ja, genau. Nein, das kriegst du halt nicht. Aber du kriegst eine lustige Komödie, wo halt egal, ob das in London ist, alle mit ihren Sätzen.
Und aber es hat dir gefallen, es war lustig.
Ja, es war jetzt nicht unlustig und so. Sogar sehr nette Szenen drin und sehr nette Sachen.
Apropos, mir fällt ein, ich habe auch einen Kinofilm gesehen, aber ich habe das scheinbar schon wieder so verdrängt, dass ich vergessen hatte. Und zwar, wir sind spontan vorbeigegangen beim Apollo und haben uns dann einen Film angeschaut, der heute gerade begonnen hat. Also später Abend, und wir wollten nicht mehr heimgehen, noch nicht heimgehen, sondern schauen, was noch spielt. Und dann haben wir, wie heißt der, Noah.
Gar nicht uninteressant. Ja.
Ich muss sagen, ich...
Biblisch Hardcore von die Christ-Amerika.
Ja, die Story war vorhersehbar. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Natürlich toll, also ich habe eine 3D gesehen und Wahnsinns-Action-Szenen. Ja. Die Tiere kommen so ganz kurz nur vor, die haben überhaupt keine Rolle in dem Ganzen und ansonsten ist der einfach langatmig. Mhm. Und ja, also mich hat das nicht vom Hocker gerissen, sondern eher das krasse Gegenteil. Nachdem es schon später auch war, und bevor ich noch fort war, ich war echt wirklich zwei, drei Mal, glaube ich, bin ich sogar eingeschlafen. Vielleicht habe ich gerade das langsam, also die ganz tollen Sachen versäumt, aber...
Ja. Was selbst schade ist, das hat ja der Darren Aronofsky gemacht und der hat Requiem for a Dream oder The Wrestler und wirklich halt Filme, die schon Gehalt haben. Mhm.
Ich meine, es war großartig, die Besetzung ist ja großartig, auch die Emma Watson spielt die Tochter, der Dings, Russell Crowe ist der spielt den, genau, Hauptdarsteller, der Anthony Hopkins, sein Vater. Mhm.
Der also, Russell Crowe ist der Hauptdarsteller. Ja. Irgendwer hat mir erzählt, dass der Mel Gibson der spielt nicht mit.
Nein.
Ich habe mir schon gedacht, das ist mir komisch, aber eigentlich wäre es eh logisch, aber es kommt mir komisch vor.
Es spielt halt in einer sehr barbarischen Welt und so. Mhm. Und Und es ist auch nicht, es ist nicht, also authentisch. Es nicht orientiert sich nicht an den biblischen Vorgaben, sondern es ist eher so eine leicht Fantasy angehauchte Welt. Es gibt so andere Dinge und Wesen, die es vielleicht in der Bibel nicht gibt. Und ich glaube, da haben sie auch einiges an Kritik eingefahren bei den ganzen Fundamentalisten.
Ja, gerade in Amerika. Waren die Fans dann nicht zufrieden damit?
Nein, ich glaube nicht, weil sie eben so das Ganze doch so weit ein bisschen entfernt haben.
Also schon, man könnte es ja sagen, so als Aufhänger, dann machen wir schon einen Bibelfilm, dann machen wir halt einen Fantasy-Film draus. Ist eigentlich, die Idee ist prinzipiell ja mal nicht schlecht, aber ja.
Also die Welt war interessant, weil so ein bisschen was für so ein postapokalyptisches Szenario war, wo es eigentlich ganz, ganz am Anfang, also bevor es noch Zivilisation gab, eigentlich angesiedelt ist, aber hat so
ähnliches... Präkokalypse.
Also irgendwie ist es gerade so ein paar Generationen nach der Schöpfung und es hat sich halt alles irgendwie nicht so entwickelt und dann, wie es halt sollte, also die Story kennt man aus der Bibel und dann halt... Aber es war halt, ja, dieses Setting war schon irgendwie so ein bisschen so Untergangsstimmung und so und sehr, also sehr brutale Welt und jeder kämpft, also Auge um Auge und so und... Und eben sehr bildgewaltig, das schon. Also okay, auch die Arche. Aber
3D angeschaut?
Ich habe sie in 3D gesehen. Wie gesagt, die Tiere sind, ich habe da nachgelesen, die sind alle CGI generiert. Kein einziges Tier kam tatsächlich vor bei den Dreharbeiten. Aber es sind auch nur sehr kurz zu sehen. Die spielen da wirklich keine Rolle. Also die werden gesammelt, sind drinnen und dann die schlafen nämlich dann ganze Zeit in der Arche.
Praktisch, geparkt.
Da gehen so, ja, da gehst du durch mit so einem Weihrauchkessel und die fallen dann und schlafen und dann... Da muss es nämlich nicht animieren, wenn sie schlafen.
Genialer schon wieder ein paar Millionen gespart.
Ja, also.
Okay, also ich würde jetzt sagen. Keine volle Bierdorf-Empfehlung.
Nein, also es, wie gesagt, mich. Es war dann einfach zu wenig. Es ist mir persönlich zu wenig passiert. Und die Story war dann einfach, finde ich auch. Also ich will nicht genau erzählen, weil es war so ein kleines. Entwickelt so ein kleines Drama halt dann raus und mir war es einfach zu dünn ein bisschen. Und. Die ganze Bild- und Action-Gewalt hat das dann nicht ganz so kompensiert, aber ja, man kann es sich ansehen, aber
keine.
Von mir gibt es nicht so viele.
Ja, richtig. Mal keine Empfehlung, ja. Ich habe ja auch so einen Bauchschmerzfilm, also den Noah wusste ich, dass ich irgendwie überhaupt keinen Bock drauf hatte und habe den gleich mal ausgelassen. Aber jetzt spielt es ja bald einen Science-Fiction-Film, den ich mir anschauen muss im Kino, aber von dem ich fürchte, dass er nicht gut sein wird, nämlich der nennt sich Transcendent. Das ist mit Johnny Depp in der Hauptrolle und die Thematik ist so Geist im Computer abspeichern oder Seele oder halt Bewusstsein. Bewusstsein ist der richtige Termin. Und da muss man mal, schaue es mir mal an, ich bin kritisch, wenn ich vielleicht niedrige Erwartungen habe, vielleicht auch nicht ganz klar. Ich werde berichten.
Ich kann noch zwei erfreuliche Themen erzählen über Bücher. Das eine war, ich war in einem Konrad einkaufen. Dietrich ist erst pleite, Elektrokonsumbedarf in Konrad entdeckt und da habe ich entdeckt ein ganzes Regal nur Raspberry Pis und ähnliche kleine Bastelboards und Arduinos und Aufsätze, das hat mich sehr gefreut.
So wirklich zum Mitnehmen von der Theke weg oder
ja, was? Ja, und ich meine, ganze Konrad ist ja alles, was Männer brauchen, nice. Von Modellhubschraubern über Solarzellen,
alles,
über
Computer, Männerspielzeugladen. Alles, was man nicht braucht, kauft man
absolut,
sich dann
dort. Ja. Aber habe mich wirklich gefreut, ganzes Regal nur Raspberry Pi Zeugs. Und was ich mir dann im Endeffekt gekauft habe, war ein Raspberry Pi Buch. Das war leider eigentlich genauso teuer wie ein Raspberry Pi. Aber es war auf Deutsch, es heißt natürlich Raspberry Pi und Linux. Ich werde bitte auf den Shownotes schauen, dort werde ich es genau verlinken.
Okay.
Und ich habe so reingeblättert und dann war gleich ein Beitrag, wie man unter Python die Hardware-Schnittstelle, also die Pipo, diese Hardware-Stifte, programmiert vom Raspberry Pi aus. Und das hat mir gefallen. Ja, genau, was ich gebraucht habe, muss ich nicht lange rumsuchen. Und sonst, ich habe es jetzt schon durchgelesen, es ist einfach ein Buch für jemanden, der sich jetzt ein Raspberry Pi gekauft hat und nicht genau weiß, was er eigentlich damit machen will. Also der nicht so wie der Harald schon 1000 Projekte im Kopf hat, sondern aha, was kann ich jetzt damit machen? Und da geht es genau richtig in die Tiefe. Also es wird ein Projekt angerissen, auch erklärt, dass du da ins Starten kommst und dann die weiterführenden Links, also wo lade ich jetzt ein Image runter, um daraus einen Atari-Homecomputer-Emulator zu machen oder wo lade ich ein XBMC-Image raus oder wie fange ich an, Python zu programmieren oder wie mache ich das. Und du siehst dadurch schön die Bandbreite, was du alles mit dem Raspberry Pi machen kannst und wirst auch, also für mich war es genau richtig, wirst genug an der Hand genommen, dass du bis zu dem Schritt kommst, aber es ist dann nicht urtröge, sondern es setzt voraus, dass der Leser dann selber auch schafft, ins Internet zu gehen und von dort dann weiterzumachen. Und da war es für mich schön, weil jetzt kann ich so am Abend so lesen, was mache ich morgen mit meinem Raspberry.
Coole Sache.
Und ja, Also für mich ein gutes Computerprogramm. Ja.
Vor allem auch. Ich denke, interessant, kannst du Projekte raussuchen, die dann
genau, mit deinen Schülern machen kannst. Genau, Kinder machen oder so, was oder was habe ich jetzt selber Lust, ja. Oder jetzt habe ich eine SD-Karte zu viel, was könnte ich damit machen und so. Ja. So, ganz nett als Ideenratgeber. Und sonst ein Buch habe ich jetzt noch fertig, das erzähle ich vielleicht nächstes Mal mehr, jetzt nur ganz kurz. Das heißt The Greatest Show on Earth und ist ein Buch von Richard Darwin, bitte auf den Shownotes nachschauen. Und da geht es um die Evolution und zwar ist das eine Streitschrift gegen die Kreationisten, die in den USA sind, von bösen, fundisfinanzierten Gruppen, die machen, denen ihr Hobby ist, Wissenschaftler fertig machen, die die Evolution vertreten und denen sagen sie dann, das ist nur eine Theorie, weil es ist die Evolutionstheorie und ich weiß nicht, welches Ziel sie wirklich damit verfolgen, also Klimawandelleugnung oder Wissenschaftsleugnung oder so, das kommt daraus nicht heraus, aber anscheinend leiden die Biologen und die ganze Branche, die wissenschaftliche Branche in den USA wirklich sehr unter diesen Gruppen, weil die halt sehr stark finanziert sind von Ultrarechten, Ultrafundis und witzigerweise tun da auch die ultrafundamentalistischen Christen sich verbünden mit den ultrafundamentalen Moslems, die sind nämlich auch irgendwie gegen die Evolution. Also der Stand des Wissenschaftlers hat es da irgendwie schwer. Seit Darwins Zeiten ist das halt eine große Beleidigung der Menschheit, dass wir mit dem Affen verwandt sind. Ja, und da beweist er halt, wie man halt sozusagen die Evolutionstheorie beweist, also nicht wie sie funktioniert, sondern was die Beweise sind, weil das halt anscheinend in den USA immer wieder hinterfragt wird von Leuten, die in den Medien sehr viel Raum kriegen, beschreibt auch ganz schrecklich so ein Interview mit so einer Evolutionskritiker, die wiederholt halt ihre Phrasen, also eher als bei uns, wenn du einen FPÖler frisch von der NLB-Schulung im Fernsehen erlebst, dann noch schlimmer, also einfach die spulen ihren Monolog ab und er sagt dann, bitte gehen Sie ins nächste Museum, dort sehen Sie das Missing Link und die wiederholt dann, ja, es gibt keine Beweise,
Gott
zeigen Sie
mir diese Knochen dort platziert.
Ja, das genau, ist halt das einfach. Und ja,
gibt es da gutes Rüstzeug, um solche Diskussionen gut zu begegnen? Oder?
Sag mal so, für mich war das, ich habe dieses ganzen Kreationismus-Theorie jetzt nie sehr erlebt oder für mich war das nie ein Problem. Also eher, ich habe es über die Medien erfahren, dass das überhaupt gibt. Also ich wurde in der Schule ausreichend geschult über die Evolutionstheorie,
hat mich das interessiert.
Aber es hat mich jetzt auch so interessiert, weil das einfach ein sehr gutes Biologiebuch ist, der einfach sehr viele interessante Sachen erzählt. Also ich habe immer Wikipedia daneben gehabt und immer nur drei Seiten lesen können. Wow, wieder ein Viech, von dem ich nie gehört habe und das hupft vom Baum zu Baum oder das kann fliegen oder gleich nachschauen. Ne? Und also du kriegst sehr viele Anregungen und ein paar Sachen haben mich jetzt nicht so fasziniert. Da ging es also um archäologische Beweise oder wie man jetzt halt eine Giraffe seziert und so. Aber manche Sachen, obwohl ich mir gedacht habe, okay, ich kenne mich eigentlich schon ein bisschen aus und so, waren für mich jetzt auch sehr lehrreich und sehr interessant. Und was er sehr schön herausarbeitet, ist, dass Evolution halt kein Ziel hat, sondern dass alles...
Und.
Ja, aber wir sind jetzt nicht... Ja, aber also sein... Ich weiß es halt, also warum sind Wälder, warum sind Bäume hoch? Ne? Und dann sagt er, das bringt eigentlich nichts, weil ein Baum wird viel mehr Energie sparen, wenn er nicht 30 Meter hoch wäre, sondern nur 1 Meter hoch. Dann könnte das Ganze, was er ins Holz steckt, in den Stamm, könnte er was Gescheiteres machen, mehr Samen produzieren oder bessere Früchte oder bessere Wurzeln oder so. Und das passiert halt nicht, weil jeder um einen Platz an der Sonne kämpft eben so lang, bis es unoptimal wird, wenn er noch höher ist, weil er dann zu dünn wird. Und genauso ist halt mit Antilopen und Geparden. Ne? Die sind beide auf Schnelligkeit, der Gepard, also die Antilope fängt und die Antilope, dass sie wegrennt. Und das haben wir dann Wettrüsten, wer dann noch schnellere ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Beine halt so lang und schlank werden, dass das Verletzungsrisiko steigt. Wenn sie jetzt noch längere und schlankere Beine kriegen, dass noch schneller laufen, dann stolpern sie halt öfter und fliegen dann wieder hin und brechen sich was und ist dann wieder schlecht. Also die Evolution läuft halt sozusagen ziellos.
Sie muss ein ständiges alle Möglichkeiten ausprobieren. Also nicht alle, aber viele einfach nur ausprobieren,
wo es hingeht.
Sackgassen, geht nicht weiter, andere Sachen.
Ja, und es ist auch kein Einzel. Dadurch, dass die dann so beeinflussen, sie wieder die Umwelt und dann ist wieder Eiszeit. Also es ist ein ständiges Hin und Her sozusagen, ein planloses. Und er macht halt sich sehr lustig über, ja, warum. Er sagt, es gibt kein intelligent Design, das ist auch so ein Streitthema also von USA, was dann sehr viel Geld dahinter ist, sondern wir sind unintelligent Design. Und da gibt es lauter Beispiele. Also bei einer Giraffe gibt es irgendeinen Nerv, der geht vom Kopf in den Hals runter und dann wieder alles retour, weil halt irgendein Fisch, von dem die abstammt, das einmal gehabt hat. Und dass die Evolution oder beim Delfin, ne, also das war mal ein Wassertier, wie wir alle, dann ist er an Land gegangen und die ganze. Und dann wieder ins Wasser. Deshalb müssen sie jetzt immer noch Luft holen. Ne? Und da könnt ihr jetzt auch, und als Säugling hast du schon Kiemen, also auch als menschlicher Säugling. Und die Kiemen bilden sich dann aber zurück und du hast Lungen. Ne? Und jetzt wäre es als naheliegendste, dass der Delfin jetzt wieder Lungen entwickeln würde. Er hat ja Kiemen, er hat aber schon mal welche gehabt. Du da aber nicht, ne? Sondern stattdessen wird halt dieses Atemloch immer mehr optimiert. Also ein Mordsumweg. So Sachen sind drin. Was mir auch sehr gefallen hat, es waren schöne Analogien zum Computer, also beschrieben Computerprogramme, mit denen du halt evolutionäre Algorithmen nachbauen kannst und dann auch so kleine Viecher und dann schauen, wie sich da sozusagen was Optimales herauskristallisiert und also sehr, sehr anregend eigentlich.
Ich muss sagen, wenn man sich viel mit Computer und Programmierung beschäftigt, dann entwickelt man irgendwann so analytisches Denken, dass man immer mehr versucht, Dinge auch in der realen Welt drauf abzubilden. Also mir geht es manchmal so, dass man denkt, dass ich das, naja, es ist schwer zu fassen, aber
dass man... Gehst du rum und denkst, das ist suboptimal, das kann man sicher...
Nein, aber wie es... Man zum Beispiel so Entwicklung von Software ist ja auch irgendwie ein Prozess, der sich, wo Leute dann beteiligt sind, wo Sachen zusammenfließen und so Sachen. Und ich denke mal, es... Also ja, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich mache mir da auch viel so Metagedanken, wie Dinge entstehen. Ja. Was man sonst, glaube ich, nicht machen würde. Weißt du, wenn ich einfach da selber in der Software auch viele Gedanken sowas mache.
Und auch die Software nimmt so einige Umwege, gerade wenn man sie programmiert.
Ja, vor allem sind da viele Einflüsse, die man darauf einwirken.
Also, du meinst, wir haben auch eine Evolution in der Software, dass etwas so ist, halt, weil es früher so mal kompatibel sein musste mit was.
Es sind äußere Einwirkungen, du hast zum Beispiel, du hast Zeitkriterien, du hast finanzielle Sachen, du hast dann eine schlechte Programmierung und keine besseren zu handeln.
Das lebt auch mit unintelligentem Design sozusagen,
ja, und dann, das evolutionär. Man könnte so viel besser machen, aber man macht es nicht, weil es reicht.
Also auch Software ist sozusagen evolutionär entstanden.
Ja, und einfach sind es also Prozesse, die man auch interessant zu beobachten, wenn man sich anschaut. Ja. Wir sind dort und da noch nicht perfekt.
Ja.
Und ohne Ziel.
Wir bleiben weiterhin unperfekt, würde ich sagen.
Genau.
Das kannst du auf jeden Fall empfehlen.
Ja, ist eine Empfehlung.
John Earth, ja. Also auch wenn man jetzt nicht von Kreationisten verfolgt wird oder
also die wieder argumentieren muss. Diskussionsbeilage,
sondern einfach, wenn du das Gefühl hast, das Biologiebuch, was du mit 14 in der Schule gelesen hast, kann nicht der Weisheit. Also das war eigentlich interessant, aber wie geht's weiter? Dann ist das halt auf sehr hohem Niveau und führt dich weiter. Cool. Gibt da viele neue Anregungen zum was nachforschen.
Schön. Ich würde sagen, wir machen langsam Schluss.
Jo. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Hat uns sehr gefreut.
Wenn Sie uns nächsten Montag besuchen wollen, Montag?
Ja. Heute ist ja Mittwoch.
Dann, sofern es nicht stürmt und hagelt und schneit und regnet, sind wir im alten AKH im Innenhof. Im
zweiten Hof, genau.
Zweiten Innenhof vor dem Hörsaalzentrum um 19.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Bis dann.
Bis bald. Ciao.